TikTok-Edits ist was anderes. Das ist, wenn man ein bestimmtes Lied zu bestimmten Videoclips editet. Also zum Beispiel ganz viele TikTok-Edits sind von Chips, von Serien oder Filmen. Und so falle ich auch ganz oft rein in so, dass ich Serien schaue, weil ich einen Chip gezeigt bekomme. Aber was ich dir auch immer erzähle, sind so witzige Edits, dass ich dir dann sage so, hey, wusstest du, dass es von der linken Politikerin Heidi Reichenick inzwischen Ikimel-Edits gibt?
Ja. Mhm, genau. Okay. Ich bin wieder an Bord.
Genau, du bist wieder da. Und da gibt es ganz wilde, also eben Heidi Reichenick zu Ikimel-Songs oder den Doktor zu Ikimel-Songs von Doctor Who.
Mhm.
Und jetzt habe ich einen ganz witzigen bekommen. Und zwar war das Lied von Despicable Me, also zu Ich einfach unverbesserlich, ja. Zum letzten Film. Da gab es einen Pharrell-Song und da sagt er so, Who will Gru be tonight? That's the question. Also wer werde heute sein? Das ist die Frage. Und du errätst nie, was für ein Edit ich bekommen habe. Der warte auch gar nicht. So viele Leute hatten den gesehen, wer der Star dieses Edits war.
Jetzt soll ich raten.
Zweimal darfst du raten, dann sage ich es dir.
Zweimal? Oh, Adelina.
Weil ich so wenig schätze, dass du raufkommst.
Unkonventionell. Man dreht einmal oder dreimal, aber zweimal, na gut, dann rette ich zweimal.
Okay, ich gebe dir aber noch einen Tipp. Das ist aus einem Fernsehprodukt, das ein bisschen älter ist.
Luke von Gilmore Girls.
Nein.
Ein Fernsehprodukt, das ein bisschen älter ist. Bones. Nein, warte. Booth aus Bones.
Nein, auch nicht. Okay, ich sag's dir. Du bist erstmal richtig, es war auf jeden Fall ein Mann. Und
nein,
zwar, Alvina.
Ich sage The Despicable Me. I'm sorry.
Muss ja nicht unbedingt. Also, Alvina.
I know, sorry.
Es gibt auch einen Doctor Who-Edit zu Ikimel. Also, nagel dich da mal nicht so drauf fest.
Ja, aber.
Okay, wieder. Ich sag's jetzt einfach mal. Es dauert mir zu lange.
Ja.
Es war Lex von The Tribe.
Oh mein Gott, nein, hör auf.
Doch! Genauso habe ich auch reagiert. So, was macht der denn hier?
Das ist ja ewig alt. Adelina, das muss unbedingt eine Nostalgiefolge werden.
The Tribe?
Ja. Wir müssen wahrscheinlich, das ist alles auf YouTube, ne?
Es ist alles auf YouTube und ich habe mir auch so gedacht, so, wow, was war denn damals los? Was war das denn für ein Fiebertraum, diese Serie? Weil ich dann auch mir angeguckt habe und das ist ja, ich habe ganz viele Edits und ich hatte ja so ein bisschen Erinnerung, dass er so Facepaint hatte, ne? Und dann dachte ich mir auch so, wow, die sollen da so irgendwie unter 20 sein. Und
das ist eigentlich eine geniale Serie, aber davon will ich dir dann erzählen in der Nostalgiefolge. Aber ich liebe diese Serie. Sie ist natürlich auch eingefärbt durch die Ideologie, in der sie selber entstanden ist, durch die Politik, in der sie selber entstanden ist. Aber sie zeigt so viele politische Systeme nebeneinander.
What? Was sie auch zeigt, ist, dass diese Kinder bei einem Ende der Welt nichts Besseres zu tun hatten, als sich jedes Mal aufwendig Gesichtsschminke aufzutragen.
Herzlich willkommen bei Autoplay, dem Podcast, der sich auch romantischen Teenage-Komödien widmet. Ich bin Alvina, die große Schwester.
Und ich bin Adelina, die kleine Schwester. Besucht uns doch gerne, während ihr uns hier hört, auf Instagram unter @autoplaypodcast. Dort gibt es dann immer passend zur Folge, die wir hochladen, auch einen Beitrag, auf dem ihr sehen könnt, über was, wen oder worüber wir allgemein reden. Dann müsst ihr nicht immer alles selber ergoogeln.
Genau, und heute möchte ich dir bei neuester Scheiß etwas über diese Coming-of-Age-Serie erzählen. Ach komm, ich kann es auch spoilern. Heartstopper. Und dann am Ende eine Empfehlung aussprechen. Und was hast du dabei?
Ich habe zwei Sachen bei anderen Medien dabei, die passiert sind in den letzten zwei Wochen, über die ich mit dir reden wollte und von denen ich davon ausgehe, dass du eine Reaktion darauf haben wirst.
Mal gucken, ob ich eine Reaktion darauf haben werde, Lina. Na gut, lass uns anfangen. Neuster Scheiß. Adelina. Heartstopper. Ich habe die Notizen-App aufgemacht und habe Heartbreaker aufgeschrieben.
Ich wollte gerade sagen, ich bin so stolz, dass du es Heartstopper genannt hast.
Ja, war nicht einfach. Ich musste es mir heute nochmal in den Kopf hämmern, dass ich das nicht falsch sage, so wie das letzte Mal, worauf du mich ja netterweise noch 1000 Mal hingewiesen hast und dann habe ich es trotzdem ignoriert.
Das klingt passiv-aggressiv. Du hast netterweise 1000 Mal hingewiesen.
Naja, du hast mich ein- oder zweimal darauf hingewiesen und ich habe es einfach ignoriert und es einfach trotzdem falsch gesagt. Sorry. Heartstopper. Für die allermeisten vermutlich ein Begriff. Ich sage es trotzdem noch einmal. Ich muss es dir nicht erzählen, aber nur damit es vollständig ist. Seit 2022 läuft eben Heartstopper. 2024 ist die dritte Staffel auf Netflix gedroppt. Die Idee ist nach einem Webcomic von Alice Oseman oder Oseman. Und die Regie hatte Euros Lynn. Und im Prinzip seit der ersten Staffel hat Heartstopper eine relativ treue Fanbase, würde ich mal sagen. Weil es eine Coming-of-Age-Love-Story ist, aber es ist eine queere Coming-of-Age-Love-Story. Und zwar zwischen den Schülern Nick und Charlie. Und eigentlich auch die Love-Stories der Freundinnengruppe, die auch immer relativ divers zusammengesetzt ist. Was soll ich sagen, Alina? Du hast wahrscheinlich die erste Staffel auch geguckt, ne?
Ich habe die erste Staffel geguckt, die zweite Staffel und die dritte Staffel habe ich zumindest angefangen. Und dann bin ich gerade in so einem Funk und ich habe gar nicht so wirklich Lust auf so Teenie-Geschichten. Und deswegen habe ich dann da ausgeschalten. Also ich glaube, in einem anderen Mut hätte ich durchgeguckt. Es war nicht die Serie, würde ich mal sagen, sondern eher ich.
Okay. Also das in der zweiten Staffel oder in Anfang der dritten Staffel?
Anfang der dritten Staffel.
Gut. Ich habe sie jetzt alle durchgesehen und für die, die es schon gesehen haben, es geht halt quasi vor allem um Nick und Charlie. Am Anfang hat Charlie in der ersten Staffel einen toxischen, heimlichen Boyfriend oder Typen, mit dem er irgendwie rummacht an der Schule. Der behandelt ihn aber ziemlich doof und Charlie wird auch gemobbt und irgendwann verliebt er sich in dieser Story in Nick.
Nick ist so ein typischer Boys-Boy, weißt du, der ist so muskulös und sportlich und der ist im Rugby-Team und alle finden den ziemlich cool und alle stehen auf ihn.
Und dann merkt er eben, dass er bei ist und er und Charlie kommen irgendwie zusammen und er irgendwann, zumindest gegenüber sich selber, gibt halt Nick zu, dass er eben bei ist und erzählt es halt eben auch den Familien und den Friends. Zweite Staffel, kurzer Wrap-up ist, die beiden sind halt einfach zusammen und die haben halt die eine große Aufgabe in der Staffel. Die erleben ganz viele unterschiedliche Sachen, bla bla bla. Aber die große Herausforderung ist für Nick, und zwar auch öffentlich zu seiner Queerness zu stehen und auch zu der Beziehung zu Charlie. Und die dritte Staffel, da sind Nick und Charlie eben zusammen und auch zusammen out. Und die sind eigentlich mit der Beziehung so total glücklich. Aber Charlie muss immer noch mit diesen seelischen Verletzungen durch die Mobbing-Erfahrung kämpfen und entwickelt dabei irgendwie eine Essstörung. Ich werde jetzt auch nicht weiter darauf eingehen. Aber die große Herausforderung für die beiden ist in dieser Staffel, wie man eben mit psychischen Problemen in einer Beziehung umgehen soll. Weil es sowohl die in Anführungszeichen gesunde als auch in Anführungszeichen kranke Person belastet und man damit irgendwie umgehen muss oder lernen kann, umzugehen, sodass trotzdem irgendwie beide heilen können.
An dieser Stelle ein Throwback zu letzter Woche, zu Agatha All Along. Charlie wird ja gespielt von Joe Locke, der da ja auch mitgespielt hat, und Nick eben von Kit Connor. Das wollte ich nur nochmal anbringen, um das zum letzten Woche zurückzuknüpfen.
Ah ja, okay. Ich dachte, du wolltest jetzt noch mehr über die beiden sagen.
Nein, egal.
Ja, okay. Ich habe jetzt auch nur vor allem die Haupterzählung irgendwie zusammengefasst, um sozusagen zu sagen, was man da so folgt. Ich habe da überhaupt nicht viel gespoilert, weil es geht, keine Ahnung, 50% der Zeit um die beiden und 50% der Zeit um eben die FreundInnen. Und zwar vor allem auch über deren Sexualität, Freundinnenschaft. Am Anfang noch mehr über die Freundinnenschaft, auch zu Menschen, mit denen sie platonische Beziehungen haben. Aber gegen Ende geht es wirklich vor allem so sehr viel um sich selber finden, seine Sexualität finden, seine Identität halt eben irgendwie anerkennen und finden und so weiter. Man muss sagen, Charlie und Nick sind halt eben beide weiß. Der eine ist schwul, der andere bi. Die Freundinnengruppe ist irgendwie sehr viel diverser. Also da gibt es viel mehr BPOC-Personen und da gibt es eben auch Menschen, die trans sind, die ace sind, die non-binary sind.
Jetzt hast du das ja alles gesagt. Jetzt ist meine große Frage, Avina, gefällt dir das überhaupt?
Das soll ich schon jetzt sagen?
Ja.
Okay, ich dachte, du hast noch mehr Fragen zu, die irgendwie so filmtechnisch und so weiter sind.
Hätte ich dann noch Fragen haben sollen?
Nee, weiß ich nicht.
Okay. Ich will wissen, ob es dir gefällt und wenn ja, was hat dir besonders gut gefallen, was hat dir besonders gar nicht gut gefallen?
Okay. Ich fand die Serie ganz sweet, teilweise sehr seicht. In der Welt, in der die sind, obwohl sie Probleme haben und so weiter und so fort, die auch tiefgreifender sind, werden die Probleme, die wirklich sehr tiefgreifend sind, nicht gelöst und dann einfach ignoriert. Und die Probleme, die auch tiefgreifend sind, heben zum Teil gelöst. Also das ich sag's mal so, es gibt halt eine Person, die queer ist und die richtig schlimme Erfahrungen auch einfach zu Hause macht. Darcy, glaube ich, ist das.
Mhm.
Ich glaube, sie zieht dann zu ihrer Großmutter oder so.
Ja.
Aber diese ganze Story wird dann einfach ignoriert und danach geht's nur noch um ihre, und ich sage deswegen die ganze Zeit ihre, weil sie bis die letzten zwei Folgen, glaube ich, immer mit dem Sie-Pronomen angesprochen wird, um die Findung ihrer Identität, bis Darcy dann am Ende eben sagt, dass sie non-binär ist oder sie glaubt, non-binär zu sein. Also das ist quasi so, und ich sage, sie glaubt, weil es ist so ein Prozess in dem Moment, der noch dargestellt wird und nicht dieses Endergebnis.
Mhm.
Ja, das heißt, da ist irgendwie so, wie die Familie dich behandelt, wird an der Stelle dann irgendwann doch ein bisschen ausgeklammert und dann wird sich eher fokussiert auf diese Happiness.
Darf ich dir jetzt reingrätschen?
Hm?
Und zwar ist das etwas, was ich nämlich in der Serie allgemein fand, weil ja wir als Hauptcharaktere Nick und Charlie bekommen, mhm, bekommen die sehr, 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 sehr viel Zeit, also Sendezeit. Und die anderen Nebenschauplätze von den anderen Charakteren, die super interessant sind, werden teilweise nicht, ja, bespielt, deren Plotlines werden so ein bisschen im Sande verlaufen lassen und weniger Fokus auf die gelegt, weil wir müssen ja uns eher um Nick und Charlie kümmern. Und dabei finde ich persönlich deren Beziehung so ganz sweet als Einstieg, aber nimmt mir irgendwann ein bisschen zu viel Raum ein, während ich dann fast schon teilweise lieber geskippt hätte zu den Szenen der anderen.
Sie verlaufen meiner Meinung nach nicht ganz im Sande, die Nebencharaktere oder die Storylines der Nebencharaktere, aber sie braucht immer richtig viel Zeit, um wieder aufgegriffen zu werden. Und die Erzählzeit in der dritten Staffel ist echt stark gerafft. Das heißt, wir haben in den 8 Folgen ein ganzes Jahr und die ersten 2, 3, 4 Folgen irgendwie so vergehen halt eben 6 Monate und man sieht immer nur so Parts und Ausschnitte und dann ist Charlie zum Beispiel nicht mehr so präsent, weil er ja mit dieser, mit seiner psychischen Gesundheit irgendwie beschäftigt ist und auch deswegen ein bisschen rausgenommen wird. Das heißt, die anderen kommen ein bisschen mehr in den Vordergrund. Aber wenn du dir überlegst, dass da 6 Monate vergehen, geht zum Beispiel Isaac ist so eine Person, das ist dieser Typ, der immer Buch liest, der dann irgendwann in der zweiten Staffel darüber nachdenkt, ob er Ace ist oder nicht. Und diese Storyline wird dann irgendwann, also die wird wirklich lange, lange, lange immer liegen gelassen. Und das heißt, die Person oder die Sexualität, die wir quasi kaum represented sehen on screen, nämlich Ace, being Ace, ist irgendwie wieder auch in dieser ganzen Konstellation, die super wenig nach vorne gespielt wird.
Ja, weil das halt uninteressant ist. Also, ne, also Leute finden, also nicht, dass ich das sage, ich sage nicht, dass Ace dann uninteressant ist, sondern ich sage, Leute finden es uninteressant, Ace-Leuten zuzugucken, weil ja oft das Narrativ in Film und Serie ist, Film und Fernsehen ist, Beziehung. Wie arrangiert man sich mit einer anderen Person und wie, was für tolle Gefühle und Hormone kochen da auf, wenn man sich verliebt und sowas. Ne? Das ist ja viel spannender zu erzählen, ne? So, wieder sag nicht ich, als jemand, der sagt, nee, ich bin mit mir selber content und ich arbeite vielleicht an mir selber und ich mache die Sachen, die mir gefallen und all das, was für euch so wichtig ist, ist mir ja nicht wichtig, ne? Da kannst du weniger Drama rausschüren.
Ja, und das finde ich halt komisch. Also, es kann ja auch Drama geben, weil man in einer platonischen Freundschaft, müssen wir überhaupt erklären, was Ace ist, Adlina?
Ace ist asexuell, es gibt asexuell und es gibt aromantisch. Das sind beides Spektren, die von sehr viel bis zu sehr wenig reichen. Also asexuell ist, man empfindet keine sexuellen Anziehung und aromantisch ist, wenn man keine romantische Gefühle empfinden kann. Alles auf einem Spektrum. Also du kannst sagen, ich bin das nur ganz wenig, ich kann trotzdem eine Beziehung führen mit, also eine nicht platonische Beziehung, oder man sagt, ich bin das ganz stark, ich will nur platonische Beziehungen führen. Wie immer, alles nicht schwarz und weiß, sondern halt eben auf einem Sliding Scale. Und das kann bei jedem unterschiedlich sein und das äußert sich auch bei jedem unterschiedlich. Und bei ihm äußert es sich halt sehr stark in aromantisch und asexuell. Also der hat kein Interesse an romantischen Beziehungen oder an körperlichen Beziehungen.
Ist das so?
Würde ich schon sagen. Er hat ja.
Ja, aber ich finde nämlich nicht, dass das rauskommt durch die Geschichte. Ich finde dadurch, da wird der Charakter einfach nicht weit genug überhaupt entwickelt. Also man sieht ihn halt eben mit diesem Buch und dass er dann sagt, ich weiß nicht, ob ich es mit dir ausprobieren will, zu einer anderen Person. Ich glaube, ich bin eher das. Aber nachdem er diese Kategorie irgendwie für sich gefunden hat, ist da keine Untersuchung oder kein Ausprobieren, inwieweit das eine oder das andere oder wie viel und so weiter oder was das bedeutet für Beziehungen, platonische Beziehungen, Freundschaften und so weiter, wird nicht ausprobiert.
Ich muss ehrlich gesagt sagen, so wie ihn die anderen Charaktere behandelt, spiegelt meiner Meinung nach das Desinteresse, das die SchreiberInnen für ihn hatten, wieder. Denn während die SchreiberInnen ihm nicht eben an die Szenen geben, wo er das für sich auslotet, wie du sagst, ne? Gibt es auch sehr, sehr wenige Szenen, wo seine engsten Freunde, FreundInnen, sich darum kümmern, wie es ihm in diesem Zusammenhang überhaupt geht.
Genau.
Oder halt auch überhaupt, wie es ihm geht.
Mhm. Und das finde ich halt das Komische, weil ich finde, da ist irgendwie mal wieder eine Person nicht berücksichtigt worden.
Glaubst du, das liegt daran, dass man in Fiction besonders weiße männliche Beziehungen zueinander besser sexualisiert darstellen kann, als eben auch eine lesbische Beziehung oder jemand, der überhaupt keine Beziehung hat oder also alles andere in dem Spektrum LGBTQI+.
Nee, ich glaube nämlich nicht, weil ich glaube nämlich, dass sie die schwarze Transfrau genauso wie den weißen Ace-Mann genauso vernachlässigt haben. Weil wir haben ja den Charakter von Elle, sie ist ja eine schwarze Transfrau und wenn man sich das anguckt, das ist die Person übrigens, die bei Dr. Who mitspielt. Ne?
Kann ich dir mal ganz kurz, ich glaube, du hast meine Frage nicht verstanden.
Ach so.
Glaubst du, dass die alle vernachlässigt werden? Liegt daran, dass in Fiction, also in Geschichten, es den Leuten einfacher fällt, Aufmerksamkeit einer Beziehung zwischen weißen Männern zu geben, weil da irgendwie noch so ein sexy Aspekt dabei schwingt, statt eben, wie geht es einer schwarzen Transfrau oder wie geht es einer Ace-Person?
Nee, das will ich ja eben sagen. Ich glaube nämlich nicht, weil der weiße Ace-Mann Isaac wird genauso vernachlässigt wie Elle, die schwarze Transfrau. Was aber nicht vernachlässigt wird, ist bei der schwarzen Transfrau die Beziehung zu einem POC-Cis-Mann. Also Tau und Els Beziehung, die ist ab der zweiten Staffel super wichtig, wie sie quasi entsteht, wie sie zusammenfinden, wie sie einander näher kommen, wie sie eine Fernbeziehung haben und so weiter. Das ist alles super wichtig und das wird ganz, also der Beziehungsaspekt, der wird total gezeigt. Und der romantische Aspekt zwischen den beiden, der wird fast genauso oft gezeigt wie Charlie und Nick. Was nicht gezeigt wird, sind die Fragen, die sich Elle stellt, einfach als schwarze Transfrau, wie sie mit ihrer Identität nach außen umgeht. Es wird immer nur der Aspekt gezeigt. Also ich glaube, es gibt eine Folge, da das angesprochen wird. Aber es wird sonst immer der Aspekt gezeigt, wie alle lieben sie. Sie ist so schön, sie macht so tolle Kunst. So, das ist ihr Charakter. Alle lieben sie, sie macht so schöne Kunst. Nie wird gezeigt, dass sie vielleicht auch Ängste hat oder irgendwie, keine Ahnung, Selbstzweifel hat oder sonst irgendwas. Sie sieht immer poised aus.
Es gibt ja zumindest einen Moment, in dem, was ja auch ein Aspekt der Serie ist, dem über den man ja reden kann, ist, dass diese Serie, du sagtest von, glaube ich, seicht, was sie auch ist, sie ist sehr, sehr keusch. Also wenn man andere Teenie-Serien guckt, ich will es nicht mit Euphoria vergleichen, weil das ist schon ein anderes, auf einem anderen Extrem, aber es gibt ja schon Mittelding-Teenie-Serien.
Ja, das stimmt.
Und da wird ja trotzdem...
Zum Beispiel Sex Education.
Genau, Sex Education oder die andere...
Wäre zwischen Euphoria und das hier.
Die andere Serie, die ich vergessen habe, wie sie heißt, von der ich dir schon mal erzählt habe, da wo das Mädel Anorexie hat auch.
Ah ja, All Now oder sowas, Now oder sowas.
Everything Now.
Everything Now. Mhm.
Da ist ja auch, das ist ja jetzt auch, die hat ja einen ganz anderen Fokus, aber sie zeigt trotzdem einen Teil der Realität und zwar, Teenies sind vollgepumpt mit Hormonen und aufgrund dieser Hormone machen die halt Sachen wie Alkohol trinken, probieren sich auch sexuell aus und sowas, ne? Und in, jetzt will ich auch schon Heartbreaker sagen, mein Gott, du hast mich infiziert.
In Heartstopper.
Kommt das ja, ja sehr selten. Die trinken, glaube ich, mal was.
Ja, doch, die trinken. Auch vor allem in der dritten Staffel mehr und mehr.
Genau, aber dieser ganze sexuelle Aspekt, der ist, finde ich, sehr, sehr keusch. Und das hört sich immer komisch an, wenn ich darüber rede. So als würde ich gerne Teenies miteinander rummachen sehen. Aber das will ich ja eigentlich nicht. Ich würde die Szene auch skippen. Aber hier wird ja so getan, als gäbe das es ja gar nicht, ne?
Ja, das kommt dann in der dritten Staffel. Also die dritte Staffel hat die Herausforderung zwischen Charlie und Nick, so psychische Probleme und Beziehungen, was machen wir da? Und aber für alle anderen Charakter, also zum Beispiel auch Tau und Elle oder Charlie und Nick und Imogen und so eine Freundin von ihr, keine Ahnung, so wie weit wollen wir eigentlich gehen? Und da geht es dann irgendwie darum, also so dieser sexuelle Aspekt.
Was findest du denn besser? Was findest du denn aus erzieherischer Sicht besser. Wenn wir eine Serie haben, wo es offen angesprochen
wird oder nicht.
Und einfach Teil ist, aber man auch darüber redet, was ist verantwortungsvoll damit umgehen. Aber es ist nicht das Große, auf das man hinarbeitet. Oder jetzt eben eine Serie wie Heartstopper, die das praktisch über 2 Staffeln hinweg hat langsam köcheln lassen, diese Suppe.
2 Gedanken dazu. Aus der Sicht des Erwachsenen, der Erwachsenen, die ich jetzt bin und die da drauf gucke. Und aus der Sicht, als ich das gesehen habe, wie ich als Kind gedacht habe und was ich gedacht habe, was ich auch gebraucht hätte. Also als Jugendliche, als ich sowas gesehen habe.
Okay.
Als erwachsene Person dachte ich mir, hey, das sind teilweise viel ältere SchauspielerInnen, die aber in der ersten Staffel 15 Jahre alt sein sollen, ne?
Mhm.
Das heißt, wenn man sie dann auch noch sexuelle Handlungen ausführend darstellt, dann werden halt wieder 15-Jährige total sexualisiert, weil in dem Moment, in dem eine Zuschauerin drauf guckt, soll sie ja 15-Jährige sehen. Das heißt, so eine Sexualisierung von 15-Jährigen sehe ich sowieso gar nicht gerne. Dann habe ich so eine Szene gesehen und da ging es um so Body Dysmorphia, also dieses Gefühl von, ich will eigentlich gar nicht, also ich habe irgendwie Bock auf Sex, aber ich will gerade gar nicht mit irgendjemandem nackig sein, weil dieses Gefühl von, ich bin ein awkward Teenager und dieses Gefühl von, ich muss mich gleich vor jemand anderes ausziehen, weird. Also obwohl ich diesen einen Wunsch habe, bin ich halt trotzdem auch ein awkward Teenager, also ein seltsamer linkischer Teenager eben. Und da dachte ich mir, das hätte ich eigentlich auch mal gebraucht als Teenagerin, weil das Einzige, was ich hatte, sind hypersexuelle TeenagerInnen gewesen, die alle super confident in ihrem Körper waren und die alle immer Bock auf Sex hatten und mir den Eindruck vermittelt haben, dass wenn ich mich nicht wohlfühle in meinem Körper, das definitiv komisch ist und mein Problem, weil alle anderen Teenager fühlen sich ja super sexy.
Mhm.
Also ehrlich gesagt eher so.
Also eher langsames Kochen.
Also aus heutiger Sicht würde ich denken, dass ich das auch eher so auch als Teenagerin gebraucht hätte. In Wirklichkeit weiß ich es natürlich nicht, weil man will ja natürlich trotzdem eventuell auch sogar als Teenagerin Hot Stuff sehen, der irgendwie unrealistic ist. Also
vielleicht ist es Alvina deswegen die Mischung, die es gemacht hätte. Vielleicht ist es deswegen besser zu zeigen. Auch wir haben ja hier auch 3, also in Heartstopper haben wir am Ende ja auch 3 Paare, aber deren Progressionen sind ja alle irgendwie parallel. Also da ist ja niemand irgendwie wirklich viel weiter vorne als der andere oder die anderen, ne? Sondern
doch, Tara und Darcy.
Ich finde trotzdem, dass man da hätte sich auch ein bisschen unterschiedlich hätte zeigen können. Noch was ich sagen wollte, das Ding ist halt, wenn ich mir jetzt auch sage, so ich will ja auch gar nicht solche Erwachsenen sehen, die als Teens miteinander rummachen, um Kinder zu sexualisieren, ist ja aber eine andere Ansicht, weil irgendein Teenie...
Weil es nicht für mich gemacht
ist. Genau, weil es nicht für mich gemacht ist. Ein Teenie geht ja dann trotzdem los und sucht sich eine Erwachsenenserie, wo die Hot People dann am Ende wirklich miteinander rummachen.
Aber das ist mir fast lieber. Oder?
Weiß ich nicht. Ich finde es unangenehm mit den Kindern, aber naja.
Ja, na klar, aber es ist mir fast lieber, dass sich TeenagerInnen Erwachsene angucken, die irgendwie miteinander rummachen, wo dann halt, keine Ahnung, auch Erwachsenenkörper sind und Erwachsenen-Stuff machen, als dass man irgendwelchen Kindern beim Sex zusieht und sich denkt so, je früher, desto besser und das ist jetzt gerade meine Fantasie und diese Fantasie werde ich jetzt die nächsten 10 Jahre haben, dass ich so eine 15-Jährige da habe.
Gruselig.
Ja, aber du hast mich ja gefragt, was ich gut fand. Also das ist ja nicht, was ich schlecht fand, sondern an den Stellen dachte ich halt eben, okay, mir ist zum Beispiel Elle oder Isaac sind für mich so Figuren, deren Innenleben viel zu wenig gezeigt wird. Ich finde, in der 3. Staffel wird die Serie auch weniger seicht, weil sie halt auch Nicks Probleme so mit sich selbst auch ein bisschen, Charlies Probleme auch ein bisschen mit sich selbst, wie die beiden das handeln, wie das auf die Beziehung einschlägt und so. Dadurch hat es ein bisschen mehr Tiefgang, weil die 2. Staffel ist ja wirklich nur, wir sind eine Friends Group und lieben alle. und dann muss ich aber sagen, ich mochte tatsächlich, abgesehen davon, dass ich die Nebencharaktere meistens interessanter fand, habe ich sowohl in der 2. Staffel eine Nebenstory gehabt, die mich mehr interessierte und die ich dann ganz cute fand als Geschichte und in der 3. Staffel auch. Weil wir haben in der 2. Staffel ja die Lehrer, der Vertrauenslehrer und der andere Lehrer. 2 BPOC schwule Männer, bei dem der eine schon ewig out ist und der andere halt eben irgendwie erst als Erwachsener irgendwie seine Sexualität so für sich entdeckt hat.
Alvina,
diese Love Story fand ich süß.
Daran habe ich gemerkt, dass ich alt bin, weil ich mir gedacht habe, das fände ich persönlich viel interessanter, deren Geschichte zu sehen.
Genau. Und die zweite Geschichte, same. Und die zweite Geschichte war die Schwester von Charlie, die ja auch die große Schwester ist. Und die ist ja immer auch ein bisschen weird. Die ist immer so sad, traurig, halb depressiv. Und dann lernt sie diesen Typen kennen und der ist auch awkward und weird. Und das fand ich dann irgendwie süß. Also ich habe mich viel mehr mit der Schwester von Charlie oder von den mit den Lehrern von Charlie natürlich irgendwie gedingst. Aber das fand ich süß, dass die so eine Ebene auch noch drin hatten von Personen, die halt ein bisschen älter sind, aber halt eben mit diesen Kindern irgendwie mitfühlen, weil im Endeffekt sind es Kinder, das sind 15-, 16-Jährige. A, sie geben den Charakteren Guidance und der älteren Viewerschaft wie mir geben sie halt eben B, auch noch eine Story, in die ich mehr invested bin.
Ja, also stimme ich dir zu. Noch witzig ist Nicks Familie. Seine Mutter ist ja Olivia Colman, also auch eine sehr bekannte Schauspielerin. Die hat für The Favourite hat sie den Oscar gewonnen. Und seine Tante ist Hayley Atwell. Die kennt man aus dem Marvel-Universum als Peggy Carter. Also auch irgendwie so krasse Frauen hat der in seiner Familie. Ja, und was ich noch sagen wollte, wenn wir abschließen jetzt, möchte ich noch eine Sache sagen. Und zwar zurückzugehen zu dem, dass wir sagen, wir sind nicht die Audience für diese Serie. Das wird natürlich immer wieder bestätigt, denn als die Serie rauskam, war der Schauspieler von Nick, Kit Connor, war halt einfach da. Und dann haben die jungen ZuschauerInnen angefangen zu sagen, hä, das kann doch nicht sein. Der ist doch gar nicht queer. Wieso darf der den spielen? Und dann haben die angefangen, den mehr oder weniger auf Social Media so weit zu harassen, bis dieser Mensch tatsächlich rauskommen musste und zu sagen mit 19, hey, ich finde das super unangenehm, was ihr hier mit mir macht. Tatsächlich,
aber ich bin queer oder was?
Ja, tatsächlich bin ich bi, aber ich wollte es euch eigentlich auch nicht sagen, aber ihr habt mich jetzt basically aus diesem Closet rausgezogen.
Wieso erklärt das für dich, dass wir nicht die Audience sind?
Das erklärt ein bisschen für mich, dass wir nicht die Audience sind, weil ich manchmal das Gefühl habe, ältere Leute machen das weniger, aber Teenies, das stimmt natürlich nicht, ältere Leute machen das genauso. Ältere Leute haben genauso ein Anspruchsdenken an ihre SchauspielerInnen. Aber ich dachte, wir hatten das vielleicht hinter uns gelassen, okay, dass wir die SchauspielerInnen zwingen, sich zu outen für unser Entertainment, damit wir das Medium genießen können.
Okay, sie machen es vielleicht nicht bei SchauspielerInnen, weil wir es noch, also wir, weil man als so Millennial groß geworden ist und sich immer so gesagt bekommen hat, so Schauspielern heißt auch, dass du alles darstellen kannst. Auch als weiße Person eine schwarze Person. Dann bist du eine richtig gute Schauspielerin. Also da, mit diesem Gedanken sind wir aufgewachsen, haben das irgendwie hinter uns gelassen. Aber nichtsdestotrotz, jemanden anderen zwangs zu outen oder unangemessene Fragen zu stellen zur Sexualität und so weiter in zum Beispiel anderen Kontexten, wird natürlich dann total viel gemacht und total viel kommentiert und so weiter. Also vielleicht nicht bei den SchauspielerInnen, aber definitiv als Verhalten gegenüber random people. Also Leuten, die du kaum kennst.
Ist halt ein weirdes Anspruchsverhalten und ja, würde jetzt weitergehen.
Sehr gerne. Wollen wir die Kategorie wechseln oder war das auch bei neuester Scheiß?
Das war's bei neuester Scheiß. Ich würde jetzt zu neueste Medien.
Neueste Medien, andere Medien.
Witzigerweise sind die neuesten Medien in News, die ich hier dabei habe, 2 Wochen alt.
Hast du jetzt einfach die Kategorie umbenannt, Adlina?
Ja, irgendwie guck schon.
Okay, erzähl.
Und zwar Mitte November, es war am 12. November, hat das People Magazine, wie jedes Jahr, verkündet, wer der sexiest man alive ist.
Oh mein Gott, Adlina, ich kümmere mich nicht darum. Warum muss ich mich jetzt darum kümmern? Warum sagst du, soll ich jetzt ein Gefühl dazu entwickeln?
Warum sollst du ein Gefühl dazu entwickeln?
Make me care.
I don't know, warum du ein Gefühl dazu entwickeln sollst. Auf jeden Fall haben sie gekürt den Schauspieler John Krasinski. Der ist bekannt als Jim Halpert in der Workplace-Comedy The Office, als Jack Ryan in der Serie Jack Ryan oder aus dem Film The Quiet Place.
Ja, John Krasinski. Ich muss ihn mir ganz kurz angucken, Adlina. Du hast mir zwar gesagt, wo der alles mitspielt. Ach so, das ist der hat große Ohren. Also ist jetzt nicht negativ gemeint, nur ich erkenne ihn immer an den Ohren.
Okay, ist auf jeden Fall der. Wie gesagt, ist das sexy oder nicht? Subjektiv.
Ja.
Ich will dir aber Hintergrund zu diesem Award geben von People Magazine. Seit 1985 wird der verliehen, also inzwischen 39 Mal. Also es gibt 36 PreisträgerInnen, Preisträger. Von diesen 39 Malen, die er verliehen wurde, gab es genau 5 Mal einen schwarzen Mann, der ihn bekommen hat. Es gab bisher kein einziges Mal einen Asian American oder Asian Man, irgendjemanden. Ansonsten waren es immer alles weiße Männer. Willst du wissen,
ich glaube, das letzte Mal, als ich darüber nachgedacht habe, war es auch Idris Elba.
Genau, soll ich dir sagen, wer es war? Ich habe es abgeschrieben.
Wer die
96 war es Denzel Washington, 2016 Dwayne The Rock Johnson, 2018 Idris Elba, 2019 John Legend, 2020 Michael B. Jordan. In der Zeit hatten die aber, also in diesen 39 Jahren, hatten sie aber die Zeit, zweimal Richard Gere zu ehren, zweimal Brad Pitt, zweimal George Clooney und zweimal Johnny Depp.
Wie oft Patrick Dempsey?
Einmal, da war das letzte Mal.
Also warte, seit 69?
Seit 85.
Entschuldigung, ich sage einfach irgendeine random Zahl. Ja. Seit 85. Und erst seit den 90ern?
Erst
Denzel Washington ist ja wirklich so eine krasse Ausnahme dann, weil die meisten wurden ja spät in den 2000ern.
Spät in den 2000ern,
also in den letzten 15 Jahren, oder?
In den letzten 10 Jahren.
Also die, also fünfmal und davon vier in den letzten 10 Jahren und Denzel Washington so als Komplettausnahme.
Genau, aber halt alle anderen, also konnten sie zweimal ehren, und aber alle anderen nicht. Und das hat natürlich jetzt auch online sehr viel, nicht Wut generiert, aber sehr viel Unverständnis. Weil hier ein Mann geehrt wurde, den ich wieder, wie gesagt, ist er sexy oder nicht, ist subjektiv. Aber es wurde hier ein Mann geehrt, den du ehrlicherweise, also so einen weißen Durchschnittstypen, den du auch im Rewe um die Ecke treffen könntest.
Ja.
Und da sind jetzt die Leute sehr wütend, weil sie sich sagen, wenn wir uns überlegen, was sexy ist oder nicht, wieso sind es immer weiße Features, die wir sexy finden, aber niemals, also sehr selten schwarze Features, also Features von schwarzen Menschen. Oder aber niemals, wieso können wir einen Asian Man niemals als sexy einkategorisieren? Und das passt ja zu dem, was Hollywood macht, ist, dass sie ja sehr, sehr, sehr selten, wenn sie ein Sexsymbol casten, einen Asian
Adlina,
Man nehmen.
Du könntest es ja noch ausweiten. Es geht ja nicht nur darum, Asian oder schwarz. Es geht ja auch darum, was ist mit Menschen von Indigenous Heritage? Was ist
mir
mit
gar
Menschen,
nicht angekommen.
Ja, da sind wir noch gar nicht angekommen. Obwohl da definitiv Menschen wären, die mir einfallen würden.
Wie heißt nochmal diese New Western-Serie, die wir
von der habe ich dir erzählt, ja?
10 Jahre geguckt haben? Nee, vor 10 Jahren, nicht die letzte Woche. Sondern vor zehn Jahren oder so. Mit dem Typ, der jetzt auch in dieser Satire von Also es gibt doch diese Satire, die du mir empfohlen hast, The Boys. Und dann gibt es doch diesen Typen.
Ja, ich weiß, wen du meinst. Du redest über Banshee.
Ah, danke. Ja, genau, Banshee.
Ey, warum sagst du mir das nicht? Wenn du sowieso schon lange weißt, warum muss ich das so stottern?
Weil ich von der anderen New Western Serie dachte, dass du redest.
Oh, das war so peinlich gerade.
Du meintest in Banshee den Charakter Chaitin Littlestone, der gespielt wird von Lonnie Gino Seegers Jr. Das ist ein African-American, French und Cherokee Schauspieler.
Ja, ja.
Den meinst du, ja.
Ja, 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 ja. Den meine ich, genau. Danke, dass du mir geholfen hast, Adina.
Ich dachte, du meinst, deswegen bin ich, in meinem Kopf hat die Verbindung Klick gemacht. Ich hatte ja vor einiger Zeit über die Serie The English geredet, auch mit Emily Blunt, der Frau von John Krasinski, by the way. Und in der spielt ja der US-amerikanischer Schauspieler indigener Abstimmung Chaskey Spencer mit.
Ah.
Den dachte ich, dass du meinst. Aber der hat auch im Banshee mitgespielt. Also
von mir aus könnten die küren.
Ja, aber da sind wir ja nicht.
Weil ganz ehrlich, hallo?
Ja.
Ja, also dass wir noch nicht mal darüber reden. Also oder auch ja Leute, die vielleicht von den eher nicht so zu den in diese Kategorie indigene Personen fallen, aber dann, keine Ahnung, aus Indonesien sind oder von Hawaii oder sonst irgendwie.
Ja, oder aus Neuseeland, Maori-People, also ist ja auch Leute. Jetzt sitzt der Kater auf meinem Notizbuch, deswegen werde ich versuchen, dir aus Erinnerung zu erzählen, was das zweite Thema ist und ob wir da jetzt das vergleichen können, um uns zu überlegen, was das gesellschaftspolitisch aussagt. 5 Tage nach dieser Sexiest Man Alive-Kürung war nämlich der Miss Universe Pageant.
Und da waren alle Frauen weiß.
Nein, aber gewonnen hat eine weiße Dänin mit blonden Haaren und blauen Augen. Also sie ist die erste Blondine seit 20 Jahren, die diesen Titel gewonnen hat. Davor hatten die alle so, also dazwischen hatten die alle so braune, schwarze, was auch immer Haare. So.
Mhm.
Und dieser Gewinn wird gefeiert als das kulturelle Zurückerobern einer Landschaft, die durch erzwungene Inklusivität Blondinen ausgeschlossen hat.
Du meinst, dass die Leute sagen, die Welt ist so woke und wir können echte Schönheit nicht mehr recognizen, weil wir müssen die ganze Zeit so Diversität feiern und ich bin jetzt müde, Diversität zu feiern. Wir haben jetzt genug Dicke und Schwarze und
endlich kein Mann.
Solche. Und wir können jetzt endlich mal so, meinst
genau,
du?
Genau, und dass sie eben sagen so, oh mein Gott, diese ganze Forced Inclusivity, vor allem, dass wir Transfrauen als Frauen anerkennen müssen und so, endlich sind wir wieder da, wo wir hin müssen als Gesellschaft. Das ist so der Tenor.
Mhm.
Wobei natürlich noch nie eine Transperson irgendeinen dieser Miss, was auch immer, Pageants gewonnen hat.
Ja.
Der Miss World Pageant ist auch eine weiße Blondine, also denen geht's nicht schlecht. Von einem gewissen Teil des Internets wird's hergenommen als, endlich sind wir wieder da, wo wir hin müssen. Ein anderer Teil sagt so, hä, warum beschäftigt uns diese Beauty-Pageants überhaupt?
Also ja, im Prinzip bist du schon zum Ende gekommen, weil im Prinzip zeigen alle diese Sachen, sowohl diese Beauty-Pageant, also die Schönheitswahlen und Misswahlen, als auch diese Auszeichnung Sexiest Man Alive, dass irgendwann in den 2000ern in Frage gestellt wurde, was Schönheit ist. Und man sich überlegt hat, okay, vielleicht müssen wir hier diverser denken, weil Schönheit nicht nur weiße Features sind, aber gerade merkt man so ein Zurückschwingen des Pendels hin zu den Schönheitsidealen und den Machtverhältnissen sozusagen, was Schönheit anbetrifft, weil Schönheit offensichtlich auch Macht impliziert, dass sich viele Leute darin bestätigt fühlen, Diversität wieder ausschließen zu dürfen, weil man jetzt sich wieder auf die echte Schönheit besinnen dürfte und die ist halt eben weiß und die ist halt eben, ja, normschön und keine Ahnung, oder?
Ja. Und was
so habe ich dich jetzt verstanden.
Das war auch ungefähr das, was ich sagen wollte. Meine Konklusion ist, dass wir vielleicht weniger Wert auf diese ganzen Institutionen legen sollten, die das verleihen, weil irgendwie haben die sich dieses Recht genommen. Und wir tun so, als hätten sie dieses Recht, so herauszufinden, wer schön ist und wer nicht schön ist. Und vielleicht sollten wir einfach sagen, so, fuck this shit. Chaska Spencer ist einfach viel heißer als John Krasinski. Und das ist einfach, klar ist das alles erstmal subjektiv, aber ja. Wer seid ihr, dass ihr uns sagt, dass es eben nicht subjektiv sei?
Ja, aufgrund der langen Geschichte, die ihr hinter euch habt, als Institution die besten und schönsten Leute auszuzeichnen, dass ihr das tatsächlich aus eurer westlichen, heteronormativen, weißen Sicht überhaupt beantworten könnt.
Genau, ja. Ich wollte es dir nur sagen, weil natürlich jetzt natürlich alle wieder schimpfen und dann ist halt auch so, wer sind diese Leute und du hast ja auch ein gewisses Stück, ein Stück weit recht zu sagen, warum soll ich mich damit beschäftigen? Genau, warum sollen wir uns damit beschäftigen? Who's John Krasinski? Who cares? Und ich würde jetzt sagen, wir sind fertig.
Ja, bist du fertig?
Ja.
Hast du nicht noch was dabei?
Nein.
Okay, ich hatte noch eine Sache, Adlina. Empfehlung, Entfehlung würde ich gerne machen. Entfehlung. Ich weiß, ich werde dich da jetzt komplett treffen. Tut mir echt leid, Adlina. Please don't kill me. Aber ich dachte, komm, guck mal, it's the season. Und Adlina hat mir einen Link geschickt. Ich soll gucken. Einen Weihnachtsfilm.
Wieso wird mich das treffen? Ich habe gedacht, das ist bestimmt mal witzig, das sollst du gucken. Ich finde die alle scheiße.
Du hast mir Christmas Charade geschickt. Ein Weihnachtsfilm von 2024 und es ist ein Hallmark-Film. Hallmark haben wir ja letztes Jahr in 2 Folgen, glaube ich sogar, besprochen, weil Hallmark immer denselben Film macht. Und du hast mir das geschickt und gesagt, guck mal, es ist ein bisschen ein anderer Film. Nicht richtig?
Ja.
Und ich würde sagen, warum hast du es mir geschickt, bevor du es geguckt hast? A.
Weil ich keine Weihnachtsfilme gucke. Okay, weiter B.
B. Okay, ich kann verstehen, ohne es geguckt zu haben, warum du dachtest, dass es anders ist, weil einfach der Titel sieht einfach komplett anders aus, weil das so ein bisschen Mr. und Mrs. Smith irgendwie encaptured. Mhm. Nur halt in einem roten Dress. Man denkt sich so, ja, okay, es geht halt um so eine Agentenstory. Es ist aber absolut Hallmark-coded. Der Grund, warum du dachtest, warum es gut sein wird, ist, weil ja da die Schauspielerin Rachel Carson mitspielt und sie oftmals in so Rollen gecastet wird, die ja irgendwie so on the edge sind, dass man sagt, okay, das ist irgendwie eine Anti-Heldin oder eine böse Figur oder sonst irgendwas. Weißt du, sie wird meistens nicht auf die Girl-Next-Door-Rollen gecastet. Und hier wurde sie aber auf die Girl-Next-Door-Rolle gecastet und mein Gott, passt diese Rolle nicht zu ihr. Für einen Weihnachtsfilm halt okay, aber für einen guten Weihnachtsfilm wirklich nicht gut.
Aber Alvina, treffen die sich auch in einer Kleinstadt?
Nein, ich glaube, die sind in New York.
Oh, das ist ja schon was ganz anderes. Ich habe sie auch nicht geschickt, weil ich dachte, es ist gut. Ich finde die alle mäßig schlecht. Ich dachte, es ist mal vielleicht was ganz anderes. Vielleicht brechen sie ein bisschen die altbekannte Hallmark-Formel auf. Deswegen.
Nein, ganz ehrlich, guckt lieber Heartbreaker, weil da die 3. Staffel noch um Weihnachten herum irgendwie stattfindet und sie dann, was ich lustig finde, Doctor Who gucken, die Weihnachtsfolgen.
Witzig, ja.
Vor dem Fernseher. Und das finde ich, macht es irgendwie weihnachtlicher, als Christmas Charade zu gucken.
Okay, hast du auch eine Empfehlung für mich?
Nein. Also guck die 3. Staffel. Heartstopper, habe ich jetzt gerade schon wieder,
ja,
Heartbreaker gesagt?
Ich musste sehr laut lachen, aber ich habe es unterdrückt.
Guck die 3. Staffel Heartstopper, wenn du was Weihnachtliches sehen willst. Christmas Charade, finde ich, ist so krass Hallmark-branded. Das ist wirklich eine Pfütze mit Glitzer.
Eine Pfütze mit Glitzer?
Naja, weil
Pfütze ist sehr, sehr flach. Das heißt, es ist ein wirklich sehr flaches Gewässer. Aber es ist halt ein bisschen Glitzer drin, weil es Christmas ist.
Avina, sorry, ich dachte jetzt wirklich, sie haben Glitzer in die Pfützen in New York gestreut, um diesen Film aufzunehmen. Und ich war so, was?
Aber so wirkt er. Es wirkt wirklich so, als hätten sie das gemacht. Es wirkt wirklich so. Also die Wohnung wirkt wie ein Airbnb. Die Person wirkt wie komplett falsch auf diese Rolle gecastet, weil sie soll so eine kleine Büchermaus sein, wirkt aber absolut nicht so. Auch ihre ganze Fitness und ihr ganzes Wesen wirkt einfach nicht so. Keine Ahnung. Die einzige Beziehung, die sie hat, ist zu ihrer Arbeitskollegin und zu ihren Eltern. Es ist halt, also alles an ihrer gesamten Rolle ist nicht irgendwie, der ganze Charakter ist einfach so flach wie eine Pfütze mit Glitzer.
Passt zu Hallmark.
Und
Passt zu Weihnachten, passt zu Hallmark.
Ganz ehrlich, Lindsay Lohan in einem Weihnachtsfilm hat mehr Charakter.
Hast du dir ihre Weihnachtsfilme angeguckt?
Ja, na klar. Ernsthaft, sie hat da mehr Charakter als in diesem Film irgendeine einzelne Person in irgendeiner einzelnen Rolle.
Aber Alvina, Lindsay Lohan ist auch einfach eine bessere Schauspielerin und hätte sie nicht so dieser Hollywood-Sumpf in dieses Toxische reingezogen mit Drogen, Alkohol, Abgabe von Rechten und sowas, wäre sie, glaube ich, auch auf einem ganz anderen Level.
Ja, das mag sein. Das mag sein. Vielleicht brauchen die einfach bessere SchauspielerInnen. Wobei ich ja, wie gesagt, bla bla bla, Rachel Carson jetzt noch nicht mal die unangenehmste, schlechteste Schauspielerin finde oder so. Oder auch Rob Stewart, der den Vater von ihr spielt, oder Cynthia Dale oder so. Finde ich echt alles nicht so schlechte SchauspielerInnen, aber irgendwie nope, 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 nope. Ich glaube, es war einfach, ehrlich gesagt, nicht deren Verbrechen.
Weißt du, wer da auch mitspielt? Wen hast du sie erkannt?
Ha?
Da spielt die Schauspielerin Kate Hewlett mit.
Ja.
Weißt du, wer das ist?
Nein, habe ich ignoriert.
Hast du ignoriert? Das ist die Schwester von David Hewlett und der spielt in Stargate Atlantis und Stargate Dr. McKay. Und sie spielt
das. Sind die eigentlich?
Ja, das sind echte
Geschwister. Sind die eigentlich von Hewlett Packard? Also sind die eigentlich aus der Familie Hewlett, wie der Drucker? Egal. Wir sollten vielleicht
aufhören, darüber zu reden.
Ja. Ich wollte es eigentlich nur empfehlen. Oder ansonsten, ja. Als Warnung werde ich den Instagram-Post machen, auf dem dieses Plakat zu sehen ist, auf das Adlina reingefallen ist und das sie mir als Mausefalle geschickt hat, damit ihr nicht in dieselbe Mausefalle tappt, weil ihr denkt, oh, ein ganz anderer Weihnachtsfilm. Nein, es ist gar nicht ganz anders. Guckt auf Instagram vorbei.
Guckt sowieso allgemein auf Instagram vorbei, weil dort findet ihr eben, wie Alvina schon sagt, die ganzen Sachen. Aber dort könnt ihr auch mit uns interagieren. Ihr könnt uns liken, kommentieren. Ihr könnt uns sagen, ob ihr anderer Meinung seid, ob ihr gleicher Meinung seid, wenn wir über Sachen sprechen. Ihr könnt uns sagen, was wir für euch gucken sollen. Und am allerliebsten wäre mir sowieso, wenn ihr dort, wo ihr uns gerade guckt, uns 5 gebrochene Herzen da lasst.
Oh, weil es alles Love Stories sind.
Nein, weil du die ganze Zeit Heartbreaker statt Heartstopper sagst.
Ich dachte, weil es immer um Romance geht. Und naja, bei Sexiest Man Alive geht es nicht wirklich um Romance, aber irgendwie, naja, egal. Okay, that's it.
Ansonsten könnt ihr uns auch gerne schreiben unter adelina@systemli.org. Soll ich einen Ausblick machen?
Mhm.
Ich würde euch auch noch gerne einen Ausblick geben. Und zwar wird die nächste Folge eine Nostalgie-Folge für eine Serie, die nur ich geguckt habe, die ich aber super interessant finde. Und die Folge wird politisch, denn wir reden über die Serie von 1999, West Wing. Also der
Westflügel
des Weißen Hauses, also höchst politisch.
Nicht über die Zeitung oder Online-Plattform West Wing, wo es Möbel gibt.
Ja, nein, wir reden nicht über das Möbelshoppen. Mhm. Nee.
Okay.
Okay, weiter geht's.
Okay, also der Ausblick. Das war's, Adlina, oder?
Das war's. Bis dann. Tschüss.
Bis dann. Tschüssi.
Da gibt es eine ganz, ganz witzige Folge von der Serie The Bitch in Apartment 23. Es ist eine Comedy-Serie, die spielt in New York und da geht es um zwei sehr unwahrscheinliche Roommates, also Mitbewohnerinnen. Und die eine kommt so frisch vom Land, ist so wirklich ein Landei, ist so ganz blauäugig in New York unterwegs und die andere ist so eine richtig Hustler-Bitch. Und die ist ihr bester Freund ist der Schauspieler aus Dawson's Creek, James Vanderbeek. Mhm. Einfach random ist es ihr bester Schauspieler. Und er spielt sich auch selber als sehr überzeichnete, überspitzte Figur. Und dieses Mädel vom Land ist immer so, oh mein Gott, wann kommt endlich der Sexiest Man Alive raus? Ich muss das unbedingt wissen. Das ist der Sexiest Man. Diese Zeitschrift hat so recht. Und die guckt sie an und sagt so, du hast doch den, sagt es natürlich nicht so, aber die sagt jetzt so, du hast doch den Arsch offen. Das ist komplett random, wen sie da wählen. Und diese Person ist weniger sexy. Du lässt dir nur von der Zeitschrift vorsagen, wen du sexy finden sollst. Ohne mir das zu beweisen, läuft sie in dieses Headquarter, also in die Redaktion des People Magazines rein, fängt an, alle zu feuern und setzt sich selber hin und sagt so, ich bin jetzt die Person, die verantwortlich ist, den Sexiest Man Alive zu wählen.
Das ist die Hustler-Bitch, die das macht.
Genau.
Okay.
Und zwingt dann diese Redaktion dazu, als den Sexiest Man Alive James Vanderbeek zu wählen.
Mhm.
Und in dem Moment, in dem diese Zeitschrift rauskommt mit James Vanderbeek ist der Sexiest Man Alive, ist dieses andere Mädel, das ihn immer als ganz normale Person betrachtet hat, plötzlich total vor den Kopf gestoßen und so, oh mein Gott, wie kann ich nur im gleichen Raum mit ihm existieren? Der ist ja so sexy.
Mhm.
Und dann sagt die so, guck mal, du lässt dir von einer Zeitschrift vorgeben, wie du eine Person behandelst, die du normal kennst und anders behandelst, aber nur weil die Zeitschrift dir sagt, der ist so sexy, drehst du komplett durch. Das ist alles einfach nur wahllos von irgendwelchen Leuten, die in einer Redaktion sitzen und sich irgendwas überlegen und dann irgendjemanden pushen. Und du fällst drauf rein. Jetzt bist du ganz.
Danke, Alina, für diese Erzählung. Ich werde es wahrscheinlich rausschneiden.
Du lässt mich nie was erzählen. Du lässt mich nie schöne Geschichten erzählen.